NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Sabine Rhein. Herzlich willkommen. Vom Normalbetrieb ist der Brüsseler Flughafen noch sehr weit entfernt. Aber immerhin, in Saventem sind heute 12 Tage natürlich nach den Terroranschlägen die ersten Flugzeuge wieder gestartet. Wohin, wie viele Passagiere starten durften und welche Absicherungen sie bis zum Flieger erwarteten, darüber berichten wir gleich zum Auftakt der Sendung. Die weiteren Themen heute im Echo des Tages bis 19 Uhr. Hoffnung und Sorge, einen Tag vor dem 4. April. Die Türkei und Griechenland bereiten sich darauf vor, dem EU-Türkei-Pakt gemäß die ersten Flüchtlinge in die Türkei abzuschieben. Hören Sie dazu auch einen Kommentar mit dem Blick insbesondere auf Athen. Kampf um Bergkarabach, was bedeutet der von Aserbaidschan erklärte Waffenstillstand? Staatsakt für Hans-Dietrich Genscher. Der Bundespräsident oder das Bundespräsidialamt bestätigt die Vorbereitung dieser besonderen Ehrung. Im Sport beginnen wir mit Unsportlichem, mit einem unglaublichen Dopingverdacht. In Großbritannien sollen etliche Sportler unerlaubte Mittel benutzt haben. Aber dann berichten wir natürlich auch noch von der Formel 1 und vom Fußball, wo in der Bundesliga heute Hannovers Trainer Thomas Schaaf nun doch schon gehen musste. Eine völlig zerstörte Abflughalle, in der am 22. März viele Menschen starben. Sie ist ein Grund dafür, dass vom Brüsseler Flughafen Saventem seit den Terroranschlägen kein Flugzeug mehr starten konnte. Die Infrastruktur ist schlichtweg zerstört. Aber auch die Frage, wie man Passagiere und Mitarbeiter künftig vor Angriffen schützen kann, ist noch nicht endgültig beantwortet. Aber das Herz Europas, wie sie die Brüsseler nennen, will wieder schlagen. Und so konnten heute erstmals wieder Maschinen abheben. Ralf Siener berichtet.
Ein internationaler Flughafen ohne Fluglärm. Stille herrschte bis heute Mittag am Airport Brüssel-Saventem, bevor die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines Richtung Portugal abhob, und zwar um 13.15 Uhr, 25 Minuten früher als ursprünglich geplant. Ein emotionaler Moment für ganz Belgien, betonte der Flughafenchef. Der Start nach Faro war der erste Flug seit dem Bombenanschlag auf dem Brüsseler Flughafen vor 12 Tagen. Es gelten scharfe Sicherheitsvorkehrungen. Alle Passagiere müssen spätestens 2 Stunden vor Abflug am Airport sein. Pässe und Flugtickets werden in einem großen Zelt überprüft, bevor die Fluggäste in das Behelfsterminal dürfen. Begleitpersonen haben keinen Zutritt. Und auch Journalisten wurden heute nicht in die Nähe des Abflugprovisoriums gelassen.
Pas de contrôle, rien.
Kontrollen dürfen Sie hier nicht filmen oder fotografieren.
Rien du tout du dispositif.
Sonst lassen wir Ihr Gerät von der Polizei konfiszieren, so die Ansage eines Soldaten an die Journalisten. Der Flughafen Brüssel-Saventem ist noch nicht wieder an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Die Zufahrt ist nur mit dem Taxi oder mit dem Privat-Pkw erlaubt.
The airport will only be accessible by car or by taxi during the first days.
Diese Regelung gelte in den ersten Tagen, betont Flughafenchef Arnaud Feist. Man sei aber darum bemüht, den Airport möglichst schnell wieder an das Bus- und Bahnnetz anzuschließen.
As soon as possible.
Alle ankommenden Wagen werden von schwer bewaffneten Polizisten und Militär bereits auf der einspurig verengten Flughafenzufahrt gestoppt. Die Insassen müssen sich ausweisen. Stichprobenartig werden Kofferräume auf Waffen und Sprengstoff überprüft. Sämtliche Autokennzeichen registriert eine Spezialkamera. Nur ein Flughafenparkhaus ist geöffnet. Höchstens 5 bis 6 Maschinen werden in den nächsten Wochen pro Stunde abgefertigt. Ein Fünftel der üblichen Kapazität. Die komplette Infrastruktur des massiv beschädigten Flughafenterminals muss erneuert werden. Erst zu Beginn der Sommerferien Anfang Juli rechnet der Airportbetreiber mit einer Rückkehr zum normalen Flugbetrieb.
Never will we forget this black day.
Wir werden diesen schwarzen Tag, nämlich Dienstag, den 22. März, den Tag des Bombenanschlags, niemals vergessen, sagte gestern Flughafenchef Arnaud Feist. Morgen gibt es den ersten Flug nach Berlin und die erste ankommende Maschine aus New York. Doch es bleiben Angst und Unsicherheit. So kündigte die US-Fluggesellschaft Delta an, ihre Flüge zwischen Brüssel und Atlanta bis März 2017 auszusetzen. Wegen der Unsicherheit um die volle Wiedereröffnung des Flughafens und wegen der schwachen Nachfrage. Frei zugänglich wie sonst in Europa wird das Abflugterminal in Brüssel nicht mehr sein. Ohne vorherige Gepäckkontrolle und Passkontrolle wird dort niemand mehr hineingelangen. Auf diesen Vorabkontrollen hatte die Polizeigewerkschaft bestanden. Verstärkt überprüft werden auch die Mitarbeiter in der Gepäckabfertigung, beim Reinigungsdienst und in den Flughafenshops. Nach Berichten belgischer Medien, die sich auf einen Brief der Brüsseler Flughafenpolizei beziehen, sollen im Airport angeblich bis zu 50 Sympathisanten des Terrornetzwerkes Islamischer Staat arbeiten. Im Vorfeld der Anschläge vom 22. März sollen sie die Sicherheitsvorkehrungen des Brüsseler Flughafens ausspioniert haben.
In Griechenland und in der Türkei steigt die Anspannung vor dem Tag morgen. Denn morgen sollen die ersten Flüchtlinge, die sich nach dem 20. März durch eine teure und gefährliche Fahrt über die Ägäis nach Griechenland gerettet haben, in die Türkei zurückgebracht werden. So ist es festgelegt im EU-Türkei-Pakt von Mitte März. Dort in der Türkei lehnen viele Menschen es ab, die Geflüchteten bei sich aufzunehmen. Die Griechen sehen sich mit der Abschiebung vor einer schweren und heiklen Aufgabe. Und viele der Geflüchteten sind fest entschlossen, sich gegen ihre Abschiebung zu wehren. Sie fürchten sich vor den türkischen Behörden. Und nicht wenige Menschenrechtler kritisieren die morgen beginnende Aktion mit klaren Worten, wie Reinhard Baumgarten berichtet.
Für Andrew Gardner steht unzweifelhaft fest:
The deal itself is illegal.
Der Deal ist illegal. Andrew Gardner ist der Türkei-Repräsentant der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Für die Wahrung des Rechts auf Einzelfallprüfung auf Asyl in Griechenland, die dieses Abkommen angeblich vorsieht, haben wir vor Ort keinerlei Belege gefunden. Offen gesagt, das Ganze sieht nach Täuschung aus. Neben Amnesty kritisieren auch andere Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und UNHCR die vorgesehene Rückführung in die Türkei. Der türkische Migrationsforscher Murat Erdogan wirft Brüssel und Ankara Skrupellosigkeit vor. Beide Seiten verhalten sich so, als handle es sich nicht um Menschen, die zurückgeführt werden, sondern um Agrarprodukte, um Kartoffelsäcke. Mit Blick auf die Kriegszustände in Südostanatolien warnt Amnesty International ausdrücklich davor, Flüchtlinge in die Türkei zurückzuschicken. Die Türkei ist schlicht kein Land, in das Menschen zurückgeschickt werden sollten. Es wird mit jedem Tag durch diesen Flüchtlingsdeal mit der EU unsicherer. Die praktische Umsetzung ist noch nicht bis ins Detail geregelt. Syrer genießen de facto Bewegungsfreiheit in der Türkei. Werden sie aus Griechenland zurückgebracht, dann können sie wählen, wohin sie als nächstes gehen möchten, in ein Lager oder zu möglichen Verwandten in der Türkei. Für Flüchtlinge aus sogenannten Drittstaaten wie Pakistan, Bangladesch, Afghanistan oder dem Irak sieht die Sache anders aus, betont Murat Erdogan. Die Europäer können sie nicht einfach abschieben, denn es steht im Widerspruch zu Menschenrechten. Bei den meisten dieser Staaten handelt es sich nicht um sichere Länder. Deswegen wollen die Europäer die Drecksarbeit lieber der Türkei überlassen. Die Türkei hofft im Gegenzug auf Visaerleichterungen und auf finanzielle Hilfe in Höhe von bis zu 6 Milliarden Euro für die mehr als 2,7 Millionen Flüchtlinge im Land. Ankara beteuert zwar, die Politik der offenen Tür gegenüber Flüchtlingen gelte nach wie vor, aber faktisch sind die Grenzen dicht, meint Andrew Gardner von Amnesty International. Neue Flüchtlinge, die trotzdem ins Land kommen, würden zurück nach Syrien geschickt, behauptet Amnesty. Ankara widerspricht. Die Türkei habe keine nachhaltige Strategie, wie mit den vielen Flüchtlingen im Land verfahren werden soll, kritisiert der Migrationsforscher Murat Erdogan. Eine klare Integrationspolitik gibt es nicht. Ein Beispiel. Nur 5% der in der Türkei zur Schule gehenden syrischen Kinder erhalten türkischsprachigen Unterricht. Alle anderen werden auf Arabisch nach den Anforderungen des syrischen Bildungssystems unterrichtet. Das zeigt, wie es um die Integration bestellt ist. Die Türkei, so betont Murat Erdogan, werde sich extrem anstrengen müssen und viel Hilfe brauchen, um das Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen.
Aber schwierig bleibt es natürlich auch zunächst einmal für Griechenland. Noch immer sind nicht alle versprochenen Helfer und Fachleute vor Ort. Aber die Bilder von den Abschiebungen werden von dort kommen. Danach vermutlich die Vorwürfe dorthin gegen ein Land, das auch ohne Flüchtlinge genug Probleme hat. Hören Sie einen Kommentar dazu von Wolfgang Landmesser.
Um es klar zu sagen, Griechenland kann nichts dafür, dass in den vergangenen Monaten hunderttausende Menschen die Flucht von der türkischen Küste auf Lesbos, Chios, Kos oder Samos gewagt haben. Die Außengrenze verläuft über hunderte Kilometer entlang der türkischen Küste, offene See, die sich nicht einfach abriegeln lässt. Insofern waren die immer neuen Vorwürfe, Griechenland würde seine Grenze nicht richtig sichern, ungerecht und bewusst irreführend. Die griechischen Behörden haben bereits vor einem Jahr in Brüssel Alarm geschlagen, als sich der beispiellose Ansturm von Flüchtlingen abzeichnete. Viel zu spät haben die anderen EU-Mitgliedstaaten reagiert. Dabei war von Anfang an klar, ohne die Solidarität seiner Partner wird Griechenland die Flüchtlingskrise nicht bewältigen können. Die griechische Regierung kann auch nichts dafür, dass die Länder entlang der Balkanroute ihre Grenzen dicht gemacht haben und weit über 50.000 Flüchtlinge jetzt in Griechenland festsitzen. Aber für die teilweise chaotischen Zustände in den Flüchtlingscamps ist die Koalition aus linker Syriza und rechtspopulistischer Anel schon verantwortlich. Bereits seit dem vergangenen Herbst war abzusehen, dass sich die Grenzen immer weiter schließen würden. Die griechischen Behörden hätten sich darauf vorbereiten können und ausreichend Plätze für Flüchtlinge schaffen, was jetzt im Eiltempo passieren muss. Aktuell gibt es für über 10.000 Flüchtlinge keinen Platz in den offiziellen Lagern. Und in den Camps, die bereits bestehen, sind die Bedingungen teilweise miserabel. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Dazu kommt ein ideologisches Problem. Ministerpräsident Alexis Tsipras ist stark, wenn es darum geht, die europäische Flüchtlingspolitik zu geißeln. In Griechenland dürfe kein Lagerhaus der Seelen entstehen, hat er immer wieder gesagt. Eine seiner typisch blumigen Ausdrücke, mit denen er die Realität vernebelt. Ob Flüchtlings- oder Wirtschaftskrise, die Rhetorik gleicht sich. Auch der mangelnde Realitätssinn bei der Flüchtlingsfrage ist eine Parallele zum Umgang mit den wirtschaftlichen Problemen des Landes. Nach traditioneller Syriza-Linie darf man Flüchtlinge weder einsperren noch Gewalt anwenden. Es gibt aber Situationen, wo der Staat in der Flüchtlingskrise auch durchgreifen muss. Konflikte zwischen Flüchtlingen unterschiedlicher Nationalitäten stoppen, besetzte Bahnlinien räumen, wilde Lager wie in Idomeni und Piräus auflösen und, ja, auch Menschen zurückschicken, die keinen Anspruch auf Asyl in der Europäischen Union haben. Die griechische Flüchtlingspolitik hatte keine klare Linie, aber die geschlossenen Grenzen und immer neue Ankünfte auf den Inseln haben die griechische Regierung zum Umsteuern gezwungen. Jetzt muss sie den zweifelhaften Deal mit der Türkei umsetzen und auf den Inseln mit aller Härte durchgreifen. Es wird dauern, bis die griechische Asylbehörde die Anträge der vielen tausend Menschen bearbeitet hat, die auf den Inseln ausharren müssen und auf eine letzte Chance hoffen, nicht wieder zurück zu müssen. Auch mit Hilfe der von der EU versprochenen Experten wird es Wochen dauern, bis das Abkommen einigermaßen funktioniert. Dass das EU-Türkei-Abkommen unzureichend ist, um das Problem zu lösen, ist aber wiederum nicht die Verantwortung Griechenlands. Allein auf Abschreckung zu setzen, ist der falsche Weg. Hier schließt sich der Kreis. Wie zu Beginn der Flüchtlingskrise mangelt es nach wie vor an der Solidarität in der EU, an der Bereitschaft vieler Mitgliedstaaten, die Lasten zu teilen und eine große Zahl von Menschen aufzunehmen, die aus Syrien und anderen Kriegsgebieten geflohen sind.
Wolfgang Landmesser kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.43 Uhr. Und wir bleiben noch beim Thema. Die sogenannte Westbalkanroute ist ja quasi unpassierbar geworden für Menschen, die kein Visum für die EU haben. Das macht sich auch bei uns in Deutschland deutlich bemerkbar. Die Zahl der Flüchtlinge ist spürbar gesunken. Das hat der Bundesinnenminister jetzt bestätigt. Und Thomas de Maizière hat im Berliner Tagesspiegel davon gesprochen, dass der Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise wohl überwunden sei. Cecilia Reible berichtet aus dem Hauptstadtstudio.
Nur noch durchschnittlich rund 140 Flüchtlinge pro Tag seien im März über die deutsch-österreichische Grenze gekommen, so Innenminister Thomas de Maizière im Zeitungsinterview. Die Zahl der neu ins Land kommenden gehe also drastisch zurück. Im gesamten Monat März registrierte die Bundespolizei nach Angaben aus Ministeriumskreisen deutlich weniger als 5.000 Einreisen, nach fast 40.000 im Februar und knapp 65.000 im Januar. De Maizière will im Tagesspiegel dennoch nur mit großer Vorsicht davon sprechen, dass der Höhepunkt der Flüchtlingskrise überschritten sei. Die Entwicklung hänge zum einen von der Umsetzung des EU-Abkommens mit der Türkei ab, so der CDU-Politiker. Zudem müssten Lösungen für mögliche Ausweichrouten über das Mittelmeer gefunden werden. Optimistischer äußert sich EU-Parlamentspräsident Martin Schulz in der Bild am Sonntag. Der SPD-Politiker erwartet eine generelle Entspannung in der Flüchtlingskrise, auch dank des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei. Ab dem morgigen Montag sollen illegal nach Griechenland eingereiste Flüchtlinge in die Türkei zurückgebracht werden. Für jeden Syrer, den die EU abschiebt, soll ein anderer Syrer auf legalem Weg in die EU kommen. Insgesamt bis zu 72.000 Personen. Davon sollen weniger als 16.000 auf Deutschland entfallen. EU-Parlamentspräsident Schulz zeigte sich in dem Interview zuversichtlich, dass die Verteilung klappen wird. Schließlich hätten alle EU-Staaten der Regelung zugestimmt.
Die Angst vor dem IS-Terror bleibt in Syrien und im Irak, auch vor dem Bürgerkrieg. Und dennoch, in Syrien und im Irak gehen Regierungstruppen und verbündete Einheiten gegen die IS-Kämpfer weiter vor. In Syrien haben Einheiten des Regimes gerade in der antiken Stadt Palmyra ein Massengrab entdeckt. Und auch im Norden und Westen des Irak machen Regierungstruppen grausame Entdeckungen. Allerdings auch erfreuliche. Heute wurde bekannt, dass man in der Provinz Anbar 1500 Menschen aus einem Kellergefängnis befreien konnte, die man schon verloren geglaubt hatte. Cornelia Wegerhoff berichtet.
Die Terrormilizen des IS hielten ihre Gegner in einer Art unterirdischen Haftanstalt gefangen. Irakische Soldaten stießen durch Zufall auf das bis dato unbekannte Versteck, nachdem sie Teile der Stadt Hed in der Provinz Anbar aus den Händen der Dschihadisten zurückerobert hatten. Bei den gut 1500 Gefangenen soll es sich hauptsächlich um Zivilisten handeln, so ein örtlicher Polizeioberst. Auch ein Vertreter der Stadtverwaltung von Hed bestätigte die überraschende Befreiung der als getötet oder zumindest als vermisst geltenden Anwohner. Zum Gesundheitszustand der Befreiten liegen bisher keine Informationen vor. Die IS-Kämpfer hatten bereits im Jahr 2014 weite Teile der Regionen nördlich und westlich von Bagdad unter ihre Kontrolle gebracht. Inzwischen konnten die irakischen Regierungstruppen jedoch große Gebiete zurückerobern. In den Städten komme man wegen der zahlreichen Minen, die von den IS-Terroristen gelegt worden seien, aber nur sehr langsam voran, so ein Beobachter.
Die Auseinandersetzung um Bergkarabach gilt als einer der vergessenen Konflikte dieser Welt. Es gilt seit Jahren offiziell ein Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien in der Region. Aber gestern wurde wieder geschossen und bombardiert. Dutzende Menschen sollen gestorben sein. Auch eine Schule wurde angegriffen. Hier starb ein 13-Jähriger. Aserbaidschanisches Militär gilt als Aggressor. Bergkarabach gehört allerdings zu Aserbaidschan. Armenien, das den Anspruch auf die Region erhebt, kämpft aber um Bergkarabach. Heute war in Baku, der aserbaidschanischen Hauptstadt, zwar von einem Waffenstillstand die Rede. Entspannt hat das die Lage aber kaum. Hermann Krause berichtet aus Moskau.
Weiterhin werden Panzer und Raketenwerfer von der armenischen Hauptstadt Jerewan in die umkämpften Gebiete nach Bergkarabach verlegt. Auch melden sich den ganzen Tag über junge Männer freiwillig zum Kampf gegen die aserbaidschanischen Aggressoren, wie es in Jerewan heißt. Der armenische Präsident Serge Sargsyan rief sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei sagte er, der Gegner setzt die Luftwaffe, die Artillerie und auch Panzer ein. Er hat Verluste hinnehmen müssen, wir allerdings auch. Es starben auf unserer Seite 18 Menschen, 35 wurden verletzt. Das ist die größte militärische Auseinandersetzung seit 1994. Damals hatte man nach einem zweijährigen Bürgerkrieg, bei dem an die 30.000 Menschen ums Leben kamen, eine Art Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Dennoch kam es immer wieder zu Kampfhandlungen. Das Verteidigungsministerium in Baku erklärte am Mittag, es würde einseitig das Feuer eingestellt. In Jerewan reagierte man darauf erst einmal zurückhaltend. Vielmehr gingen die Kämpfe besonders im Norden von Bergkarabach weiter. Nach armenischer Darstellung haben die Aserbaidschaner gestern das Feuer eröffnet. Ein Augenzeugenbericht aus Bergkarabach. Plötzlich schlugen Raketen ein. Sie haben direkt die Schule getroffen. Ein Kind wurde getötet, 13 Jahre alt, 4 andere verletzt. Die Schule wurde zum Teil zerstört. Alle Fenster sind kaputt. Hier sehen Sie die Überreste der Raketen. Die aserbaidschanische Regierung in Baku fordert seit Jahren die Umsetzung einer umstrittenen UN-Resolution, in der 2008 Armenien zum Rückzug aus Bergkarabach aufgefordert wird. Armenien hingegen bezieht sich auf ein Referendum aus dem Jahre 1988, 1991. Dabei stimmte die Bevölkerung Bergkarabachs für den Verbleib in Armenien. Die Enklave liegt in Aserbaidschan und macht fast ein Fünftel des aserbaidschanischen Staatsgebietes aus. Bei seinem Aufenthalt in Washington sagte am Wochenende der aserbaidschanische Präsident Aliyev: Wir meinen, dass der Konflikt auf der Basis der UN-Resolution beigelegt werden soll. Diese sieht unverzüglich den bedingungslosen Abzug der armenischen Truppen von unserem Boden vor. In Baku erklärte Aliyev dann heute, die Truppen würden verstärkt, sollten die Armenier ihre Provokation fortsetzen. Die erreichten Geländegewinne werde man nicht wieder abgeben. Mittlerweile hat das Ganze auch eine internationale Dimension. Seit dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges an der syrischen Grenze haben sich die Beziehungen zwischen Russland und der Türkei extrem verschlechtert. Russland sieht sich als Schutzmacht Armeniens. Der aserbaidschanische Präsident hingegen holte sich Rückendeckung bei dem türkischen Präsidenten Erdogan. Der erklärte in Istanbul: Wir beten dafür, dass unsere aserbaidschanischen Freunde die Oberhand bei diesen Kämpfen gewinnen und dabei so wenig Verluste wie möglich erleiden.
Der Tod Hans-Dietrich Genschers am Freitag beschäftigt weiter viele Menschen. In Halle kamen das ganze Wochenende über viele in das Geburtshaus des langjährigen Außenministers, um sich dort in das Kondolenzbuch einzutragen. Auch die Stadt Halle und die FDP-Zentrale in Berlin wollen morgen Kondolenzbücher auslegen. Und dann bestätigte heute das Bundespräsidialamt in Berlin, dass Hans-Dietrich Genscher mit einem Staatsakt geehrt werden soll. Das ist die höchste Form der Ehrerweisung, die es in Deutschland gibt, und sie ist äußerst selten. Und noch ist auch vieles zum Staatsakt für Hans-Dietrich Genscher unklar, wie Evi Seibert berichtet.
Einen Zeitpunkt oder Ort gibt es noch nicht. Grundsätzlich ist ein Staatsakt für jeden Verstorbenen möglich, der sich in besonderer Weise um das deutsche Volk verdient gemacht hat. Tatsächlich findet diese höchste Würdigung der Bundesrepublik für eine Person aber nur selten statt. Zuletzt wurde Altbundeskanzler Helmut Schmidt so geehrt, davor die Präsidenten Richard von Weizsäcker und Johannes Rau. Auf Bundesebene organisiert das Innenministerium diesen Trauerstaatsakt. In der Regel gehören zu der festlichen Zeremonie Ansprachen von Ranghohen, auch internationalen Persönlichkeiten und die Nationalhymne.
In Staufen ist heute ein wichtiger Lyrikpreis überreicht worden, der Peter-Huchel-Preis. Er ging an die in Duisburg lebende Schriftstellerin und Fotografin Barbara Köhler. Der Gedichtband, für den sie ausgezeichnet wurde, ist eine Liebeserklärung an die türkische Stadt Istanbul. Astrid Tauch berichtet.
Barbara Köhlers Lyrikband Istanbul zusehends ist ein Textbildband, in dem 2 Dutzend Gedichte mit Fotos kombiniert werden, die die Autorin während eines 5-wöchigen Aufenthaltes in der Stadt am Bosporus geschossen hat. Die Klangfiguren ihrer Gedichte und die farbintensiven Bilder beschreiben den Alltag und die politische Situation der Metropole. Das Faszinosum liege im Dialog zwischen Schrift und Bild, in der Hin- und Herbewegung zwischen Sprach- und Schauerfahrung, die der Leser ständig vollzieht. Ziehe, so die Jury bei der Preisverleihung in Staufen. Barbara Köhler wurde 1959 in Sachsen geboren, seit 1994 lebt sie in Duisburg. Für ihre Arbeiten wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird seit 1983 jedes Jahr vom Land Baden-Württemberg und dem SWR vergeben. Er soll an den deutschen Dichter Peter Huchel erinnern, der seine letzten Jahre im südbadischen Staufen verbrachte.
Und bevor wir jetzt im Echo des Tages zum Sport kommen, zu den Neuigkeiten und Ergebnissen rund um das Sportgeschehen heute, zunächst einmal Ratlosigkeit angesichts neuer Erkenntnisse über Doping. Diesmal geht es nicht um ferne autoritäre Staaten, es geht um Großbritannien. Ein Arzt aus London hat möglicherweise viele englische Spitzensportler gedopt, was er selbst behauptet hat, und zwar im Gespräch mit verdeckten Reportern des WDR und der Sunday Times. Unter den gedopten Sportlern sollen auch Fußballer der Premier League sein. Bastian Rudde berichtet.
Wenn sich als wahr herausstellt, was Dr. Mark Boner vor versteckter Kamera gesagt hat, dann könnte die populärste Fußballliga der Welt auf einen Skandal zusteuern.
Ich habe mit ein paar Premier League-Fußballern von Chelsea, Arsenal und Birmingham City gearbeitet, auch mit Spielern aus dem Ausland, sogar mit einem ganz Großen. Dem habe ich mal Epo-Testosteron und Wachstumshormon gegeben. Fußballer werden ja sowieso kaum getestet.
Aussagen, die englischen Clubs zurückweisen. Der FC Chelsea will nichts davon wissen, dass Spieler beim verdächtigen Doktor waren. Ist der also nur ein Angeber? Um das zu überprüfen, haben die verdeckten ARD-Reporter Chelseas ehemaligen Fitnesstrainer Rob Brindett getroffen. Der sagte,
Bona hat mit etlichen Fußballern zusammengearbeitet.
Und Brindit bestätigte vor versteckter Kamera auch, dass er erst kürzlich einen Spieler eines Spitzenclubs zu Bona empfohlen habe für eine Testosteronbehandlung. Jetzt, nach den heimlichen Aufnahmen, bestreitet Chelseas Ex-Fitnesscoach, den verdächtigen Arzt zu kennen. Der hatte gesagt, dass nicht nur Fußballer bei ihm waren.
So um die 150 Sportler waren in den letzten 6 Jahren bei mir. Boxer, Fußballer, Tennisspieler, Kampfsportler, Radfahrer, die schon an der Tour de France teilnahmen. Wie einer von denen bei der Tour die Steigung bewältigt hat, das war unglaublich.
Bona, dessen Äußerungen nachgesprochen sind, bestreitet heute, was er den verdeckten Reportern noch vor kurzem anvertraute. Hinweise darauf sollen der britischen Anti-Doping-Agentur vorliegen. Sie ermittelte nicht gegen Mark Bona. Warum? Diese Frage könnte jetzt die Politik beschäftigen. Das britische Sportministerium erklärte, man sei von den ARD-Recherchen schockiert und betroffen.
Aber jetzt kommen wir noch zum echten Sport des Tages. Und der beginnt mit einer Trainerentlassung in Norddeutschland, nämlich beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga, Ina Kast.
Ja, vor einer Stunde hat Hannover 96 bekannt gegeben, dass Thomas Schaaf als Cheftrainer beurlaubt wurde. Schaafs Bilanz bei 96 liest sich verheerend. 11 Spiele, 10 Niederlagen. Bis zum Saisonende übernimmt nun der bisherige U19-Trainer Daniel Stendel. Hannover hat so gut wie keine Chancen mehr auf den Klassenerhalt, hat schon 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16. Und damit kommen wir zur Abendpartie in der Fußball-Bundesliga. Der 28. Spieltag geht mit der Partie Hoffenheim gegen Köln zu Ende. Es sind noch gut 20 Minuten zu spielen. Und gerade ist Köln in Führung gegangen mit 1:0 durch ein Tor von Simon Zoller. Bereits am Nachmittag hat Mönchengladbach ein Ausrufezeichen im Kampf um die internationalen Plätze gesetzt. Im so wichtigen Duell gegen Hertha BSC konnte sich Gladbach mit 5:0 durchsetzen. Die Fans singen schon Europapokal und das sagt Trainer André Schubert dazu.
Ja, ich sage, dass wir noch ganz, ganz schwere Spiele jetzt vor uns haben und dass wir Woche für Woche versuchen müssen, unsere Leistung zu zeigen, um dann zu punkten. Wir haben jetzt schon die letzten Spiele insgesamt sehr gut gespielt. Auswärts haben wir uns zuletzt nicht mit Punkten belohnt. So, das müssen wir jetzt auch versuchen, wenn wir eine gute Rolle spielen wollen. Und dann können wir irgendwann am Ende auch auf die Tabelle gucken. Aber bis dahin heißt es gut spielen und punkten.
Mit dem Sieg rückt Gladbach auf den 4. Tabellenplatz vor und ist damit bis auf 3 Punkte an den 3. Hertha BSC herangerückt. In der 2. Liga gewann der Tabellendritte Nürnberg mit 3:0 beim FSV Frankfurt. Karlsruhe besiegte 1860 München mit 3:1 und Kaiserslautern feierte gegen Sandhausen einen 2:0 Erfolg. Bei den Fußballfrauen ist Wolfsburg heute mit einem 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg ins Pokalfinale eingezogen. Der Gegner dort heißt SC Sand. Die Baden-Württembergerinnen haben überraschend Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München mit 2:1 besiegt. In Bahrain ist vor wenigen Minuten das 2. Formel-1-Rennen der Saison zu Ende gegangen. Und wieder heißt der Sieger Nico Rosberg im Mercedes. Jens Gideon mit den Einzelheiten.
Nico Rosberg rückt immer mehr in die Favoritenrolle im WM-Kampf. 2. Rennen, 2. Sieg. Saisonübergreifend schon der 5. Erfolg hintereinander. Und wieder hat der Deutsche im Mercedes seinen Teamkollegen Lewis Hamilton hinter sich gelassen. Der Weltmeister ist in Bahrain sogar nur 3. geworden, weil er nach einer Kollision in der 1. Kurve nach dem Start weit zurückgefallen ist. Platz 2 ging beim Flutlichtrennen in der Wüste an Ferraris Nummer 2 Kimi Räikkönen. Der Chefpilot der Roten Sebastian Vettel ist durch einen Motorschaden in der Einführungsrunde schon vor dem Start ausgeschieden. Die anderen Deutschen, Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein, sind ohne WM-Punkte geblieben.
Im Kampf um die deutsche Eishockeymeisterschaft stehen die Grizzlies Wolfsburg kurz vor dem Finaleinzug. Heute gewannen sie die 3. Halbfinalbegegnung gegen Nürnberg mit 3:0. Für das Finale fehlt nur noch ein weiterer Sieg. Köln dagegen verlor heute in München mit 1:3 und liegt in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 hinten. Die deutsche Handballnationalmannschaft war nach dem Sieg gestern gegen Dänemark heute schon wieder in einem Freundschaftsspiel gefordert. Und das DHB-Team ist weiter in Europameisterform und gewann gegen Österreich mit 26:20. Die deutschen Handballer wollen ihre gute Form bis zu den Olympischen Spielen in Rio im Sommer bewahren. Und wir blicken noch kurz nach Paris. Gut 2 Monate vor Beginn der Fußball-EM in Frankreich fand in der französischen Hauptstadt heute der größte europäische Marathon statt. Und das mit einer Rekordzahl von 57.000 Läufern. Wegen der Terroranschläge im November und den jüngsten Attentaten in Brüssel wurde der Wettbewerb unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ausgetragen. Gewonnen hat übrigens ein Außenseiter. Cyprian Kotut aus Kenia siegte in 2 Stunden, 7 Minuten und 10 Sekunden.
Vielen Dank, Ina Kast, für die Neuigkeiten vom Sport. Und damit geht auch das Echo des Tages zu Ende. Einen schönen Abend und einen erfreulichen Start in die kommende Woche wünscht Ihnen Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.